Guten Morgen, meine Damen und Herren. Hat jemand erstmal, so frage ich ja immer noch, etwas nachzuhaken, nachzufragen, einzuwenden, zu ergänzen vom letzten Mal? Wir waren ja durchgegangen, die ganzen ersten Teile, und heute geht es ja mit dem Platon weiter. Die Frage ist, ob dann nochmal, was war da, fangen wir einmal den Platon an. Sie haben ja die wahrscheinlich in die Einleitung hineingeschaut. Ich finde diesen Hippias 2, diesen ersten kleinen Text, den kann man gleich überschlagen. Interessant ist dann aus dem Protagoras, wie dort jetzt erstmal Philosophie verstanden wird. Also die älteste Philosophie, hier eben noch ununterschieden, wie Sie wissen, von der Sophia überhaupt, die Weisheit, in Kreta und in Lakedaimon. Dort dann diese merkwürdige Schilderung, dass dort auch die meisten Weisen und Philosophen sind, dass die das aber geheim halten und nicht sagen, damit die anderen nicht sie auch in diesem Punkt überholen oder einholen. Schon merkwürdig, was die Leute sich da zurechtgelegt haben. Aber so wird es eben dort geschildert. Nun aber, indem sie das Wahre verborgen gehalten haben, haben sie die in den anderen Städten Lakonisierenden getäuscht, sodass diese, um sie nachzuahmen, sich die Ohren einschlagen, nicht anders als mit Kampfriemen gehen, sich ganz in Leibesübungen ergeben und kurze Mäntel tragen. Also sie machen äußerlich die Lakedaimonier nach, aber sie begreifen nicht, was eigentlich hingehört, was dort besteht. Umgekehrt sorgen sie dafür, dass ihre jungen Leute nicht in die anderen Städte kommen, um dort nicht zu verlernen, also in der richtigen Prägung bleiben und außerdem ihre Kenntnisse nicht weiterzugeben. Das ist das, was hier gesagt wird, Kenntnisse, wo offenbar die Meinung ist, dass diese Weisheit des Lebens wichtiger ist als alles andere. Und dann setzt das ja ein, so schön in der Mitte dieser Seite 32, wenn sich jemand auch mit dem schlechtesten Lakedaimonier einlässt, er wird finden, dass dieser sich lange Zeit in seinen Reden ganz schlecht zeigt. Hernach aber, wo es sich trifft im Gespräch, schießt er auf ihn ein tüchtiges, ganz kurzes und zusammengedrängtes Wort wie ein gewaltiger Bogenschütze, sodass wer mit ihm spricht, nicht besser als ein Kind gegen ihn erscheint. Also die Weisheit besteht also nicht in Abhandlungen, sondern darin, wie ich die Kompliziertheiten des Lebens auf einen Merkspruch bringe. So sind ja auch diese berühmten Sprüche der sieben Weisen dann. Und dass man das begreifen müsse, das zu tun, sich darum zu bemühen. Und eben dies nun haben sowohl von den Neueren einige eingesehen, auch von den Alten, dass das Lakonisieren, da kommt ja eben unser Ausdruck lakonisch, nicht weit mehr in der Liebe zur Weisheit besteht, als in der Liebe zu den Leibesübungen. Wohl wissend, dass solche Sprüche reden zu können, nur dem vollkommen Unterrichteten gegeben ist. Das ist also der Gedanke, erstmal überhaupt diese Liebe zum Wort der Romane und des mittelmeerischen Raums, das dort besteht. Das Entscheidende ist wirklich der Redner, der Sprecher, der die Dinge auf den Begriff bringen kann. Das ist die Basis, die gegeben ist. Und das zu tun kann eben nur, wer wirklich Bescheid weiß. Und dann werden sie hier aufgezählt, Thales von Milet, Pythagoras von Mytilene, Bias von Priene, Solon, Kleobulos, Myson und als der siebte dann Chilon. Alle Nacheiferer, Verehrer und Lehrlinge dieser Kunst, etwas auf die knappe Form zu bringen. Tatsächlich ist das ja so der Anfang in allen möglichen Kulturen und Sprachen, diese Volksweisheit, die Sprichwörter und dergleichen, wo wir aber andererseits ja auch immer gesagt, wo man immer auch gesagt hat, mit diesem etwas bonmothaften Wort, dass tiefe Wahrheiten sich von dem Flachen dadurch unterscheiden, dass das Gegenteil auch wahr ist. Also nicht der Widerspruch, aber das Gegenteil. Also dass man alle diese Sätze auch nochmal von der anderen Seite her angehen kann, einfach weil sie so knapp sind. Deswegen ist man ja auch nicht bei der Knappheit geblieben, denn wenn man dann das Gegenteil auch mit aufführt und wenn man das dann schon wieder vermittelt miteinander, sind wir schon bei der Dialektik. Aber der Einstieg ist erstmal der, wie bringe ich etwas wirklich auf einen knappen Begriff. Jeder kann ihre Weisheit wissen, da sie nämlich von dieser Art ist, kurze, denkwürdige Sprüche, die an jeder geredet hat. Also Sprüche, aber denkwürdig. Also der Spruch ist kurz, aber nachdenken kann man lange drüber. Und dann gehört zu dem Nachdenken natürlich auch die Schließung des Missverständnisses, des Festlegens in der falschen Wörtlichkeit darauf. Und diese haben dann gemeinschaftliche Musterstücke ihrer Weisheit dem Apoll und seinem delphischen Tempel gewidmet, darauf schreiben, was in aller Munde ist, wie kenne dich selbst und nichts zu viel. Mein Problem war schon immer, und ich habe bis jetzt immer auch noch keine Lösung, wie unterscheidet man Plattitüden von Altersweisheiten? Ich weiß nicht, es sammelt sich alles so zusammen, dass es dann wieder in so einem Satz ist, der irgendwie einfach ist, wo dann jeder denkt, naja, kann ich auch. So ähnlich wie bei der modernen Kunst, wo die Leute auch bei Picasso sagten, das kann ich auch. Nur geht es tatsächlich nicht, wenn man es probiert. Wird man das schon merken. Und so ist es offenbar hier auch. Also es wird so zusammengezogen, dass es auf der einen Seite wie eine Banalität klingt, dass man auf der anderen Seite zu jedem Satz sagen kann, ja, aber müsste nicht das berücksichtigt werden, das berücksichtigt werden. Aber wenn man das alles so durchgeredet und durchgedacht hat, landet man dann doch wieder bei diesen Sätzen. Das ist das, finde ich, das Eigentümliche dabei. Tatsächlich ist ja, wie gesagt, die Philosophie dabei nicht geblieben. Aber dass das Anfänge sind, Dinge auf diese knappe Form gebracht, das ist schon mal wichtig, meine ich. Also weshalb sage ich dieses? Weil das die Weise der Alten war, eben schon bei Plato ja nicht mehr, der tut ja schon was anderes, deswegen ist hier schon von Vergangenheit die Rede. In der Philosophie solche lakonische Kurzrednerei. Kenne dich selbst, das ist ja tatsächlich ein Satz, den man immer wieder neu auslegen kann. Wir haben davon gesprochen, dass dieses Bild in Rom, im Thermenmuseum, gibt es dieses große Mosaik, wo ein Knochengerippe, also so liegt, so gestützt, den Kopf so auf den Ellbogen und zeigt mit langem Finger nach unten, so einen langen Finger, wie wir ihn sonst ja vom Johannes dem Täufer, vom Isenheimer Altar kennen, und zeigt auf den Satz Gnoti Sauton. Also Gnoti Sauton heißt, erkenne dich als Sterblichen. Das ist ja der Hauptpunkt. Die Griechen nannten ja die Menschen den Sterblichen. Die Tiere verenden, die Götter sind unsterblich, die Menschen sterben. Das heißt, sie wissen, dass sie der Tod erwartet und dass sie auf ihn zugehen. Deswegen wird er beim Plato nachher kommen, philosophieren heißt sterben lernen. Das gehört da ja mit hinein. Und tatsächlich war das immer eine Regel, auch in der weiteren Tradition, zu sagen, wenn du vor einer Entscheidung stehst, entscheide dich so, wie du auf dem Totenbett wünschen wirst, dich entschieden zu haben. Also das Gewissen, was mit dem zweiten Futur zu tun hat. Man steckt jetzt in der Situation drin, von Ängsten, Begierden und sonst wie herumgewirbelt. Und dann heißt es, tritt einen Schritt zurück und frage dich, was du dann später sagen werden wirst, was du dann eigentlich getan haben solltest. Dieser Gedanke, der dort drin steckt. Diese Sterblichkeit, die eben einschließt, dass man sich nicht überhebt, das war immer die große Gefahr, wenn man sich überhebt gegenüber den Göttern, weil die da sehr eifersüchtig sind. Also dieses Wissen, dass man stirbt, das ist in erster Linie gemeint. Psychologie ist da nicht gemeint, soweit sind wir ja noch nicht. Du meinst, erkenne dich als sterblich. Und aus der Sterblichkeit folgt dann ja alles, was darauf hingehört, also Krankheit, Unglück, ausgeliefert sein dem Schicksal. Da steckt da alles mit drin. Dass man also nicht so, während wir tatsächlich ja so leben, als erstmal, dass man normalerweise nicht an den Tod denkt. So hat auch Noll damals seine Notate über Sterben und Tod angefangen, dieser Jurist in der Schweiz, das war vor 20 Jahren, war das ein Buch, das ziemlich viel gelesen wurde, bei dem wurde eben Prostatakrebs diagnostiziert und er hat sich nicht operieren lassen wollen und hat dann ein halbes Jahr noch also Notizen geschrieben, hat immer seine Sekretärin diktiert, hat das vorbereitet auf den Tod hin, hat mit seinem Freund Max Frisch besprochen, dass er eben die Abdankungsrede hält und so, er hat selber auch eine entworfen. Und schreibt in diesem Zusammenhang eben auch drin, schreibt er, wir leben alle so und das ist auch so, als würden wir nicht sterben. So ist das eben. Man lebt einfach so weiter, sagt er. Trotzdem, sagt er, sind das zwei Dinge, die eben den Menschen ausmachen, im Unterschied zum Tier, der Gedanke an den Tod und den Gedanken an Gott. Sagt er, und beide schwinden heute. Und beide gehören irgendwie zusammen. Also der Mensch ist der endet wie alles andere auch in der Welt. aber der es weiß und von dort her eigentlich Konsequenzen ziehen müsste. Die Christen werden dann sagen, wir sind hier Pilger, wir sind hier nicht zu Hause. Wir formulieren das dann die frühen Christen, das ist nicht unsere Heimat. Oder bei Berngrün heißt es dann, keiner kann ganz des anderen sein, wir sind einander nur als Lehen gegeben. Und nicht zum Besitz. Das ist ja eine auch der Haupterfahrung von Krankheit. Wenn man gesund ist, meint man, das wäre selbstverständlich. Nicht? Wenn man krank wird, merkt man, das ist kein Eigentum nicht, vielleicht Besitz, aber kein Eigentum. Also es gehört einem nicht eigentlich, sondern man darf es besitzen, aber es kann einem auch wieder genommen werden. Der Schmerz als der Ort des zurückgeforderten Geschenks, heißt das mal Skassel. So hat das jedenfalls Rainer Kunz übersetzt. Dass der Schmerz sich durchschmerzt für das zurückgeforderte Geschenk. Also dieses Erkenne dich selbst heißt in erster Linie, erkenne deine Sterblichkeit. Für die Alten, das ist das, was gemeint ist. Und genau damit hängt dann auch schon dieser nächste Spruch zusammen, der erstmal eine einfache Lebensweisheit ist. Natürlich, wenn man zu viel isst oder zu viel trinkt oder sonst wie zu viel, ist halt nie gut. Aber jetzt nochmal als Lebensmuster im Ganzen, dass es das Maß eigentlich ist, was hingehört. Deswegen, wir haben ja von den klassischen Tugenden, den Kardinaltugenden gesprochen. Wir haben gesagt, das erste ist die Gerechtigkeit, weil es die Stimmigkeit der drei Seelenteile zueinander ist. Und dann wurde es verteilt auf die Einzelnen, die Klugheit oder Weisheit, die Sophia, wie die Griechen sagen, das Vermögen der Vernunftseele im Kopf und die Tapferkeit als das Vermögen der Mutseele in der Brust und entscheidend dann die Sophrosyne, also die Nüchternheit, die Selbstzurücknahme, das Maßhalten im Begehren. Aus diesem klaren Bewusstsein, dass der Mensch ein Wesen ist, unendlichen Begehrens und deswegen wesentlich suchtgefährdet. Der Mensch ist endlich und strebt nach dem Unendlichen. Und da man das Unendliche nicht bekommt, kippt das um in die schlechte Unendlichkeit, dass man möglichst im Endlichen sammelt. Und dass es hier kein Genügen gibt, keine Grenze gibt. Deswegen prinzipielle Suchtgefährdung des Menschen, nicht bloß für die Stoffgebundenen, sondern jede Art von Gütern, Arbeit, Wissen, auf alles kann man das beziehen, auf die Grundbestimmung hatten wir auch schon mal angesprochen, eigentlich drei Bedürfnisse, wann habe ich genug, wann gelte ich genug, wann werde ich genug geliebt und genug ist nie genug. Und daher diese grundsätzliche Suchtgefährdung, weil der Mensch ins Unendliche geht, daher also jetzt hier diese Regel, Hauptpunkt, nicht zu viel. Wie kriegt man diesen unendlichen Ausgriff in den Griff? Nicht durch Erfüllung, sondern wie ich immer sage, jede Wunscherfüllung ist Salzwasser trinken. Mit jeder Wunscherfüllung werden die Wünsche größer. Wir haben auch so ein Märchen mit Fischer und Sinefru, wo dieselbe Geschichte drin ist. Man kann es jetzt auch so klammern, je größer die Insel, desto größer das Ufer zum Meer. Je mehr man weiß, desto mehr weiß man, was man alles nicht weiß. Und so steigert sich das. Vorschlag Buddhas, Wunsch, den Durst ganz abzuschaffen. Das Christentum sagt umgekehrt, richte dich auf die wahre Unendlichkeit. Da hält uns die Verkündigung vor, dass wir zu genügsam sind. Aber wenn das nicht im Blick ist, bleibt eigentlich nur diese Lösung übrig, die hier die griechische Weise findet, zu sagen, Mäden Agan, niemals zu viel, nichts zu viel. Die Frage ist sofort, macht man das? Wie soll das gehen? Wenn doch eigentlich dieser Drang in einem steckt. Ich glaube, das ist auch der Hintergrund, warum dann immer wieder in der Philosophiegeschichte, letzte prominente Name ist vielleicht Scheler, dieser Gedanke auftaucht zu sagen, der Geist ist eigentlich der große Verneiner. Also das Leben drängt immer zur Fülle, zur Macht, welche Kategorien man benutzen will. Und der Geist ist der das im Zaum zu halten hat. Wobei das Dilemma und die Aporie darin besteht, dass die ganze Kraft des Geistes, so Scheler, späte Scheler, von diesem vital, von der Vitalkraft stammt. Und die soll dann Nein sagen zu sich selbst. Und das geht natürlich nicht. Das ist genau das Problem, was da drin steckt. Die Frage ist, ob ich ihm das so entwerfen muss, dass der Geist der Verneinung ist, oder ob ich nicht sagen muss, nein, er öffnet das für die eigentliche Offenheit. Die Frage ist, wie kann man das denn überhaupt denken? Ich meine, dass man es nicht denken kann, wenn ich beim Haben-Wollen bleibe. Also so bin ich für mich in dieser Frage da gekommen. Manuel Levinas macht deswegen den Unterschied zwischen Besoin und Désir. Besoin, das Bedürfnis, mir fehlt was, eben endliche Wesen, uns fehlt, wir sind auf die Suche. Und dieses Bedürfnis, von dem gilt, jede Erfüllung steigert es. Da ist überhaupt keine Lösung abzusehen. Deswegen also eben dann Buddhas Rat zu sagen, das muss ich loswerden. Und dann formuliert er auf der anderen Seite Désir, Sehnsucht, Verlangen, und das entwirft er jetzt nicht als Sehnsucht nach dem Haben, nach dem zu Habenden, nach dem Gut, nach den Gütern, sondern das entwirft er als die Sehnsucht danach, richtig zu antworten auf Fragen, richtig umzugehen mit dem, was man hat. Da geht es ja nicht um die Güter, sonst geht es um die Güte. Man kann nie gütig genug sein. Gütig heißt ja nicht einfach weichherzig, sondern das heißt an der richtigen Stelle streng sein. Also einfach dem anderen gut sein. Ich drehe also die Strebeordnung um. Beim Besoin geht es mir darum, dass ich habe. Und da hat man nie genug. Und das ist nicht abzusehen, wie das in den Griff zu kriegen ist. Außerdem taucht dann das Problem auf, dass, wenn zwei dasselbe wollen, es Ärger gibt. Und das ist die Grundlage der ganzen Kulturphilosophie von René Girard. Er sagt, wir leben eigentlich aus der Nachahmung. Wir lernen das Sprechen nachahmend. Wir lernen den Umgang mit den Dingen nachahmend. Und sagte, das ist dann auch der Ort des Ödipus-Komplexes. Der Sohn ahmt den Vater nach und dann will er auch die Mutter. Und dann sagt der Vater das aber nicht. Und jetzt sagt er also, diese Nachahmung, die eine Nachahmung im Begehren ist, in jedem Spielzimmer zu beachten. Das Spielzeug liegt in der Gegend rum, es muss nur ein Kind nehmen, sofort will es das Geschwister haben. Weil man das begehrt, was begehrt ist. Die Leute wollen wissen, was innen ist, aber innen ist natürlich für alle innen. Und dann ist das Problem. Was macht man da? Also sagt der René Girard, das ist das Unglück unserer Kultur. Wir lernen nur und werden Mensch durch Nachahmung. Wir ahmen vor allen Dingen das Begehren des anderen nach. Und wenn zwei dasselbe begehren, bedeutet das Unfrieden und Krieg. Dauernde Gespanntheit und Gereiztheit. Von Zeit zu Zeit entlädt sich das dann über einem, der ein bisschen abweicht, der ein etwas merkwürdiges Verhalten hat. Da kann man sich treffen, denn man kann zwar nur im Streit miteinander wen begehren, aber man kann ohne Streit einigen Herzens zusammen einen Tod schlagen. Und dann bilden die einen Lynchkreis und bringen den in der Mitte um. Und dann ist erstmal Friede, weil sie sich alle jetzt mal wieder gefunden haben und erfüllt haben. Jetzt sind sie erschöpft und zufrieden. Hinterher wird dann unter Umständen das Opfer noch vergöttlicht. Das ist also die Kulturphilosophie von René Girard. Es ist viel dran. Falsch finde ich, dass er die so absolut setzt. Aber zum Nachdenken ist mehr als genug dran. Und dann baut sich dann irgendwann, wenn sich dann diese Erschöpfungs- und Heils- und Friedenswirkung verliert, baut sich wieder die Aggression auf bis zum nächsten Lynchmord. Also wenn ich vom Begehren ausgehe, gibt es da eigentlich nur Heillosigkeit. Ich kann das erkennen und kann sagen, nicht so viel, aber wie soll es gehen? Wenn ich aber jetzt diesen Weg einschlage von Girard, dann sagt er erstens, es gibt die Möglichkeit, gemeinsam was kaputt zu machen. Das ist eine Methode, die immer wieder benutzt wird in Gemeinschaften. Man braucht einen gemeinsamen Feind. Denken Sie an die Hassminuten in George Orwells 1984. Nicht? Man muss irgendeinen Feind sich ausdenken. Die Kommunisten, die Freimaurer, die Jesuiten, irgendwen findet man schon immer, gegen deren Weltverschwörung man dann da vorgehen muss. Dann kann man sich treffen in einem gemeinsamen Feind. Wenn man das nicht will, gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, dass man gemeinsam weder jemand begehrt, noch ihn umbringen will, sondern ihm gut sein will. Nach der antiken Definition für Freundschaft, idem velle et nolle, dasselbe wollen und nicht wollen, das heißt Freundschaft. Geht nicht beim Haben wollen, sehen Sie sofort, es geht beim Umbringen wollen oder es geht beim Wohlwollen. Man kann gemeinsam jemand wohlwollen. Eltern, ein Kind zum Beispiel, Mutter und Kind im Vater, Vater und Kind der Mutter oder so, da geht es. Muss ich aber lieber als Wohlwollen denken. Die Frage ist aber, wie weit das bei den Griechen geht und möglich ist. Wenn wir im Folgenden sehen, Grundgestalt ist der Eros. Und das ist nicht Wohlwollen, sondern das ist Habenwollen. Und deswegen ist das Programm zwar richtig, dass man nicht zu viel will, die Frage ist nur, wie erreicht man es? Kann das so gehen? Oder muss ich nicht meine Meinung die Sache anders angehen und sagen, ich muss auf eine andere Weise wollen? Lieben kann man nie zu viel, gut sein kann man nie zu viel, dann brauche ich den Spruch nicht mehr.
Wie verhält sich da der Spruch von Nietzsche, wenn du geliebt wirst, dann liebe zurück? Er meinte das ja.
Eben, wie meint er das?
Die Übertreibung, also ja. Praktisch diese, ja. Diese Übertreibung gegen Kind.
Ja. Ich glaube, dass der das meint, was man bei dem Nietzscheaner Rilke lesen kann. Viele wissen ja nicht, dass das ein Nietzscheaner ist, weil der das so nett formuliert, nicht? Aber der sagt ja im Malte Laurens Brigge ganz klar, schlecht leben die Geliebten und in Gefahr, oder dass sie sich überwinden und Liebende würden. Weil wer geliebt wird, ist in der Hand und in der Unfreiheit dessen, der ihn liebt. Gehört dieses berühmte, fällt mir ein, dieses berühmte Gedicht von Brecht da hinein, der mich liebt, hat gesagt, dass er mich also braucht und so weiter. Und seither passe ich auf und gebe Acht auf mich und habe Angst vor jedem Regentropfen, dass er mich erschlagen könnte. So, eine meiner Freundinnen hat mir erzählt, wie sie jung war, hat ihr dann ihr erster, zweiter Verehrer einen Regenschirm geschenkt, nicht? Um das so auszudrücken, wie er sie liebt. Hübsch, nicht? Also so dieser Gedanke dort drin, ja. Also sie ist es, also hier beim Platon ist sie, sonst kommt sie tatsächlich etwas zu kurz, das ist wahr.
Die haben Gründe dafür gehabt.
Ja, weil also die Stoiker begründen es ganz klar, was unsere deutsche Sprache zeigt. Wir im Deutschen, ich finde das deswegen so beachtsam, ich habe das auch neulich jetzt bei einer Begräbnisansprache so gesagt, jemanden lieben heißt sagen, ich mag dich leiden. Und da man nicht gerne leidet, muss man es lieben lassen. Also das ist an sich völlig klar. Und also wenn ich mein Herz an einen Sterblichen hänge, wird das Herz verwundet, wenn der stirbt. Und wenn ich mein Herz an einen Freien hänge, wird das verwundet, wenn der mich nicht zurückliebt. Also lässt man es am besten. Es ist eine Methode, um dem Schmerz auszukommen. Denn es ist ja nicht so, dass die Liebe einfach hin glücklich macht, sondern in einem ersten Schritt macht sie erstmal unglücklich. Mein Beispiel war ja immer, dass sich der Tod so vervielfacht. Wenn man alleine ist, stirbt man alleine. Wenn man jemanden liebt, stirbt man für sich und den anderen. Der andere stirbt nicht für sich, sondern schon für mich haben wir schon 4 Tode. Also das ist alles also so eine Sache, wie sich das dann dort häuft, sodass man sich das schon überlegen muss. Und deswegen gehört das schon zu den Lebensregeln. Man könnte es noch knapper sagen, wer in den Gedanken im Kopf hat, nichts zu viel, der darf schon nicht lieben. Weil Liebe immer ein Transzendenzphänomen ist, immer ein Überschussphänomen. Das hat ja auch so der Volksmund immer so gesagt, die Liebe ist wie der Mond. Wenn sie nicht zunimmt, nimmt sie ab. Was sie nicht kann, ist stehen bleiben. Sondern es wird immer entweder weniger oder mehr. Und das ist die einzige, sonst haben die es ja mit den, das haben wir ja gehabt beim Aristoteles, dass die Tugenden so die Mitte sind zwischen Feigheit und Tollkühnheit, Tapferkeit, Geiz und Verschwendung, richtiger Umgang. Nur für die Liebe als die Forma Virtutum, als die Grundlage aller Tugenden, gibt es kein zu viel. Es gibt ein zu viel für Zärtlichkeit, für Strenge, für all das schon, aber nicht für die Liebe als solche. Da gibt es kein zu viel. Sodass das die anderen Dinge durchkreuzt. Wenn ich es so ansetze, Liebe jetzt aber im Sinn von diesem Gönnen hier verstanden. Und da ist also jetzt derjenige, der geliebt wird, also in der Hand dessen. Und der Schluss vom Malte Laurens Brigge, wenn Sie gelesen haben, wissen Sie es ja, die es nicht gelesen haben, geht es genau darum, er erzählt die Geschichte vom verlorenen Sohn nochmal neu und erzählt ihn als den, der von zu Hause wegging, weil er nicht mehr geliebt werden wollte. Denn nochmal, wer einen liebt, dem fühlt man sich dann irgendwie verpflichtet. Der hat Vorstellungen von einem und Pläne für einen, gerade wenn es die Eltern sind oder so. Und dann sagt er, und er geht weg, um nicht geliebt zu werden. Und das, meine ich, ist in meinen Augen eine Antwort auf diesen, also eine Folgerung an diesen Nietzsche-Satz. Er sagt, ich darf nicht zum Objekt werden, sondern ich muss immer Subjekt bleiben. Das ist der entscheidende Punkt. Ich muss die Sache in der Hand behalten. Dass das hingehört, don't fence me in. Ne? Also dieser Gedanke, dass man dann immer irgendwie eingebunden wird nochmal. Bitte?
Gibt es aber nicht in der Literatur auch den Gedanken, dass man, wenn man wieder liebt, ihn auch freilässt? Das widerspricht jetzt ja eigentlich diesem verlorenen Sohn.
Ja, die Frage ist, wie das geht oder was das eigentlich ist. Das müsste man jetzt für sich untersuchen. Das sagt der Rilke auch. Der Rilke sagt, wo wir lieben, haben wir eigentlich nur die Möglichkeit, die Freiheit des anderen zu erweitern. Jetzt frage ich mich, was meint der genau damit? Nicht? Also richtig ist ja, wenn er meint, ich darf nicht klammern oder festhalten. Klammer auf übrigens, weil neulich habe ich es wieder gelesen, ist es wirklich ein Jammer, dass in der Bibelübersetzung vom Griechischen zum Lateinischen schon dieser Fehler passiert ist, dass Jesus zu Maria Magdalena sagt, im Garten da bei der Auferstehung, rühr mich nicht an, bis hin, dass wir Pflanzen nennen, noli me tangere. Wenn das im Original heißt, das memu haptu, halt mich nicht fest, und das ist ganz was anderes. Denn Berührung ist eine ganz wichtige Sache in der Liebe, in der Mystik, das ist das Wort, wie man als Geschöpf mit Gott zu tun hat, ist Berührung. Augustinus sagt das so, wo er mit seiner Mutter Monika da in Ostia steht und sagt er, und wir dachten uns hinauf und stiegen immer höher und dann sagt er, und in ictu cordis attigimus, einen Herzschlag lang haben wir es berührt. Und jetzt ist das so eingebürgert zu sagen, unberührbar, rühr mich nicht an. Das ist überhaupt nicht wahr, das heißt, halt mich nicht fest. Klammer zu, wollte ich nur gerade sagen, dass das da hineingehört. Also, wenn freigeben und freilassen heißt, nicht klammern und den anderen nicht festhalten, dann ist es in Ordnung. Nicht? Die Frage ist, wie weit erstmal Menschen das können von sich her, im Maß, wie eben jetzt in der Liebe das ja dazugehörende Begehren auch mit drinsteckt, ist das nicht immer prinzipiell etwas, was festhält? Ist reines Wohlwollen als solches schon dieses Gesamtphänomen von Liebe, weil der Mensch ja auch begehrt werden will? Das ist ja nicht etwas, was da einfach fehlen soll. Mit interesselosem Wohlgefallen ist keiner von uns zufrieden. Nicht? Das ist es nicht. Also gehört das Begehren dazu. Begehren heißt schon haben wollen. Das ist die klassische Bestimmung. Auch bei Thomas von Aquin, glücklich ist der, der hat, was er will, sagt er. Natürlich wollen Menschen auch gewollt werden. Nur ist das Problem andererseits wieder nicht zu eng. Oder wie das ist. Deswegen die Schopenhauerschen Stachelschweine, nicht? Die dann da ins Spiel kommen. Mit Nähe und Distanz. Müsste man schon gucken. Und beim Nietzsche kommt ganz deutlich dazu, ich darf eigentlich nicht Objekt sein, sondern ich muss das Subjekt sein, der die Dinge in der Hand hat. Und das ist eben die Frage, ob das stimmt oder zutrifft. Nicht? Bei Sartre taucht das ja auch wieder auf, mit dem Blick, dieser Kampf um, wer definiert den anderen. Nicht? Wer bestimmt
den anderen? In der Neuzeit wird es ja auch sehr viel mehr physiologisch gesehen.
Das ist dann sowieso der nächste Schritt.
Der Wittgenstein hat mal gesagt, Liebe ist kein Gefühl. Weil
Ich meine, das ist sie auch nicht, das sage ich auch.
Wenn es nur so eben hormonell gesagt wird, dann ist es eben...
Da sind wir wirklich unter dem Niveau, auf dem wir uns jetzt bewegen. Also natürlich gehört Gefühl dazu, aber diese These, dass das Gefühl sei, finde ich merkwürdig. Also in der biblischen Tradition kann man das schon gar nicht sagen, weil die Liebe dort ein Gebot ist. Aber deswegen ereifern sich auch immer die Leute und sagen, Liebe kann man nicht gebieten. Sagen die dann immer. Aber das erste Hauptgebot, das Doppelgebot der biblisch-christlichen Tradition ist ein Gebot der Liebe. Also kann man nicht sagen, dass Liebe ein Gefühl ist. Es ist auch nicht einfach eine Sache bloß jetzt dessen, was man tut. Es ist schon richtig, dass einem das auch widerfährt. Dass man in die Liebe fällt, wie die Engländer sagen. Nicht? Das gehört dann auch noch dazu. Aber deswegen meine ich, also ich behaupte, das gehört ganz wesentlich zum Medium. Also es ist weder aktiv noch passiv, sondern medial. Das Wort ist mir so wichtig, nicht? Mit dem sich ergreifen lassen. Sich überzeugen lassen, sich überreden lassen. Ich behaupte, dass das ja die Hauptbestimmung von Freiheit ist. Nicht aktiv und nicht passiv. Und darauf verteilt man das ja üblicherweise, als gäbe es nur die beiden Formen. Und nennt man den Mann aktiv und die Frau passiv und dann haben wir wieder die ganze Wurstelei. Bis hin in die Vulgärausdrücke über den Akt. Wenn ich sage, nein, der eigentliche Kern von Freiheit ist, sich ergreifen lassen. Nicht Nicht ich tue was, sondern ich werde ergriffen, aber ich lasse mich ergreifen. Das wäre die richtige Antwort. Gestern hat man es in der Vorlesung gesagt, es geht nicht von mir der Pfeil aus auf irgendwo hin, sondern mich trifft ein Pfeil. Das ist eigentlich die Grundstruktur. Ich als du, haben wir das gestern genannt. Dass das hier hingehört. Das Ich ist nicht zuerst ein Ich, sondern erstmal ein Du, ein Angesprochenes und Angeredetes. Während diese Formel hier mit nicht zu viel und all dem, die beziehen sich ja alle auf das Ich als Ich, dass das von mir ausgeht, aber so ist es ja nicht. Und zwar schon bei der Wahlliebe nicht, hatten wir gesagt, also auch wenn ich im Supermarkt gehe und dort jetzt als Konsument dazu wählen habe, ist es ja so, dass nicht ich schreie, sondern die Brote und der Käse, nicht? Und wollen gekauft werden. Also ich höre das und habe zu antworten. Das ist schon die Grundlage. Und innerhalb der Antwort kann jetzt, dann taucht natürlich das auf, und dann kann man jetzt sagen, nicht zu viel. Jetzt aber die Frage, wie geht das? Wenn der Mensch ein merkwürdiges Steigerungswesen ist. Das ist ja immer, also weitergehen muss in allem und jedem. Also etwas gelehrter gesagt, Lieben ist ein Transzendenzphänomen, ist immer ein Übersteigen. Das ist einfach der Fehler gegenüber den Vorstellungen, die sagen, das sei ein Bedürfnis wie alle anderen Bedürfnisse. Andere Bedürfnisse können gestillt werden und heben sich dann wieder. Aber hier gibt es gar keine Begrenzung. Nochmal, wann werde ich genug geliebt? Wann habe ich genug? Wann gelte ich genug? Da gibt es keine Mitte, sondern das geht immer weiter. So dass das auf der Ebene nicht das Maßhalten besteht zwar, aber man fragt sich wie. Mein Vorschlag, die Sache zu finden, einen Weg, wo Maßlosigkeit kein nichts Zerstörendes hat, und das ist bei der Güte und beim Wohlwollen.
Darf ich nochmal eine Frage zurückstellen, die vor diesem Abschnitt liegt, wo Sie gesagt haben, also die geistige Aggression einer Gruppe, die sich aufbaut gegenüber einem anderen
realen oder eingebildeten, ja.
Müsste sich das Opferverhalten, dass es zu diesem Aufbau der Aggression nicht kommt. Also jetzt auch im geistigen Bereich,
ja.
Das ganze Denkschulen oder Denkrichtung ausgeschaltet wird.
Ja.
Was wäre denn da die Verhaltensweise?
Eigentlich kann man nichts machen, also gegen diese Aggressivität kann man nichts machen, behaupte ich, also mit Girard und mit anderen Leuten. Das heißt nicht, dass man sich nicht falsch verhalten kann für sich selbst. Also das, worauf die großen Lehrer ja hinweisen, ist, man darf sich von dieser Aggressivität nicht anstecken lassen. Die Formel, die Jesus dafür verwendet, auch Paulus, die sagen dann, besiege das Böse mit dem Guten. Oder Jesus in der Bergpredigt sagt, lass dich auch auf die andere Wange schlagen und geh noch mal einen Tag weiter mit oder so ähnlich, eine Stunde länger mit oder so. Also, dass man sich nicht anstecken lässt davon, sondern diesen Kreislauf von sich steigernder Gewalt unterbricht. Dahinein gehört ja schon in einem ersten Schritt dieses so oft von Christen missverstandene Wort aus dem Alten Testament, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Weil normalerweise sich der Mensch eben nicht mit einem Auge begnügt. Wenn ihm ein Zahn ausgeschlagen wird, schlägt dem anderen zwei aus. Und jetzt wird hier gesagt, wer dem anderen einen Zahn ausgeschlagen hat, hat nur einen zurückzugeben. Oder das Geld für einen Zahn, aber nicht mehr. Es gehört also überhaupt nicht erstmal in diesen Streit, sondern es gehört in die Rechtsbestimmungen und sagt in Rechtsbestimmungen, nicht übertreiben. Das ist also schon ein Stück so der, also das ist der Punkt, der dem Opfer am meisten droht, selbst in diesen Kreislauf einzusteigen. Und das ist das, was dann Girard auch stark macht. Er war ursprünglich nichts und ist dann inzwischen Christ geworden und katholisch geworden, so auf diesem Weg seiner Durchdenken dieser Thematik, weil er meint, er könne zeigen, dass hier in diesem Ereignis Jesu genau dieser Gewaltspirale unterbrochen wird. Er betet für seine Feinde und das macht ja dann der erste Märtyrer, Stephanus, genauso nach dem Bericht. Also das kann man tun, aber das vermeidet jetzt, Hauptteil meiner Antwort, überhaupt nicht die Aggressivität der anderen, sondern steigert die nur nochmal. So wie es ja sowohl ist, wie Stephanus auch gegangen ist. Deswegen sage ich, es gibt kein richtiges Verhalten, um dem auszukommen, weil da solche Kräfte und so tätig sind, dass das nicht zu bremsen ist. Was man tun kann, ist, sich selber davon nicht anstecken lassen, sagen die großen Lehrer. Aber Sie hatten auch noch, vorhin, ich hatte Sie...
Das war auch ein bisschen weiter vorne, das war eben bei dem Satz, nichts zu viel, mir fehlt
Französisch.
Ja.
Und ich dachte, diese Spannung ist wohl dann auszuhalten, aber da haben Sie jetzt schon viel dazu
gesagt, nicht.
Zwischen diesem Maßhalten,
ja,
und diesem Malis. Jetzt, Sie sagen ja, in der Goethe, in
Wohlhausen. Immer, da passt das genau hin. Da passt es genau hin.
Und ja, immer nur
so ist es. Und deswegen, da gehört es eben auch hin von Ignatius, deswegen finde ich das auch so wichtig. Manche missverstehen das ja auch. Spähmann hat sich früher, weil der sowieso mit den Jesuiten immer so ein bisschen so, der hat es eher mit Pascal so in Schwierigkeiten stand, den hat das Magis immer gestört. Weil er sagt, gut, reicht doch schon, warum müssen die das immer übersteigern? Weil er nicht sieht, was die meinen. Nämlich genau das, was wir jetzt hier miteinander bereden, dass es bei der Liebe immer nur ein Wachstum gibt und beim Gönnen und beim Wohlwollen, entweder wird es weniger oder mehr, nur dass es jetzt hier nicht ein Mehr der Aggressivität ist. Da wir aber so Menschen sind, wie wir sind, steckt natürlich auch in unserer Güte eine Menge an Aggressivität. Und natürlich wissen das die Kinder, dass das nicht bloß Wohlwollen der Eltern ist, wenn die Pläne für sie machen oder so, sondern dass es die Pläne der Eltern für sich selbst sind, ein ganzes Stück mit. Das ist ja klar. Nicht? Das ist zum Beispiel einer der Gründe, wo ich dann zu bedenken gebe, sollte man wirklich alles und jedes tun, um ein Kind zu bekommen. Ich behaupte, wer alles dafür tut, der darf eigentlich keins kriegen, weil das Kind dann überhaupt nicht ertragen kann. Es ist so schon schwer genug, Kind zu sein. Aber wenn man dann in dieser Weise so absolut verlangt wird, mit allen Methoden, eben jahrelang da komplizierte Methoden der künstlichen Befruchtung und dergleichen, also Probiererei, was wieder schief geht, der Erwartungsdruck, der da auf dem armen Kind liegt hinterher, das möchte ich ja niemandem wünschen. Und wenn jemand also so wenig in sich ruht, dass er das um bis zu so einem Preis hin braucht, weil er sonst nicht leben kann, dann frage ich mich auch, wo ist da die genügende Mündigkeit da? Wie weit das gehen kann, was man da tut oder nicht, das will ich damit nicht angeben. Sicher ist meine Gefahr eher, dass ich zu früh resigniere und da aufstecke. Schon gut, dass meine Frau dann bei manchen Dingen nochmal härter dahinter bleibt und sagt, nein, müssen wir noch nicht aufhören. Kann man noch ein bisschen Energie einsetzen. Ich meine nicht Kriminelle, aber Lebensenergie. Ne? Aber dass das irgendwo seine Grenzen hat, dabei bleibe ich trotzdem. Wo man gucken muss, wo die verlaufen, darüber sage ich nicht. Ich bin nur ein Philosoph, ich rede nur allgemein. Nicht? Aber dass das mit zu bedenken ist, würde ich schon sagen. Also, so viel zu diesem nicht zu viel, dass das in so eine Ordnung hier hineingehört. Ich sehe nur diese Lösung, lieber anders zu denken als als Eros. Das ist dann, gelingt in allen anderen Formen, schlägt das dann so um. Und dann kann sich lieben lassen tatsächlich eine Gestalt von Güte sein. In normaler Sprache nennt man das Dankbarkeit. Aber das ist genau das. Dankbarkeit heißt ja Antwort von Liebe auf erhaltene Liebe. Das heißt eigentlich Dankbarkeit. Und da wäre das dann aufgenommen. Und ich finde überhaupt, also für mich ist das halt so, dass ich sage, Dankbarkeit ist überhaupt das Heilmittel für alles und jedes. Gegen Minderwertigkeitskomplexe, gegen Stolz, gegen Hochmut, gegen Angst, gegen uns, gegen alles hilft es. Deswegen halte ich das für eine ganz fundamentale Bestimmung. Ist auch eine fundamentale Bestimmung eines endlichen Wesens, würde ich behaupten. Wer sich verdankt, und keiner von uns hat sich selber hergestellt, wie der Marx gemeint hat, nicht? Wer sich selbst verdankt und das realisiert, das heißt es erkennt und vollzieht, der dankt. Das ist die simpelste Konsequenz, die eigentlich dabei herausspringt. Und Heidegger hat uns ja wieder darauf hingewiesen, dass Danken und Denken nicht nur etymologisch zusammenhängen. Gedankenlosigkeit ist immer Undankbarkeit und Undankbarkeit ist immer Gedankenlosigkeit. Man muss es nur festhalten gegenüber der Gewöhnung. Man gewöhnt sich zu rasch an das Wohlwollen anderer Leute oder so. Dass man das bewusst hält und Dankbarkeit hält das bewusst. Deswegen finde ich, ist das so einer der Hauptpunkte auch, meine ich, in der Erziehung. Wie bringe ich Kindern also Dankbarkeit bei? Ich kann nicht sagen, ich kann die nicht als mein Recht einfordern. Ich kann natürlich einen Trick benutzen und sagen, sie sollen der Mutti dankbar sein. Das ist schon mal eine Hilfe, nicht? Da muss man sich natürlich vormachen. Aber ganz entscheidend, meine ich, wäre das zu vermitteln. Nochmal, kein Recht auf Dankbarkeit, das gibt es nicht. Aber es ist eine Pflicht und eine Weise glückenden Lebens, dankbar zu sein. Das heißt, aufmerksam sein für das, was einem geschenkt wird. Dafür braucht es Meditation. Also, ich meine, so viel wäre zu sagen zu dieser Sache mit dem nicht zu viel. Ein wichtiger Satz, nur zugleich auch nochmal ein einigermaßen hoffnungsloser, wenn man die Menschen anguckt, wie er ist. Nicht? Wann habe ich genug? Wann gelte ich genug? Wann werde ich genug geliebt? Tja. Also, sagt er, weshalb sage ich das nun alles? Weil dies die Weise der Alten war in der Philosophie, solche lakonische Kurzrednerei. Und so ging ihm auch dieser Spruch von Pythagoras herum, von den Weisen viel gepriesen, schwer ist es tugendlich sein. Das ist wohl wahr, nicht? Also erzählte einmal ein paar von diesen Sätzen ja jetzt auch. Simonides nun, auch dem Ruhm der Weisheit nachtrachtend, gedachte, wenn er diesen Spruch niederwerfen könnte wie einen berühmten Fechter und überwinden, müsste auch er berühmt werden unter seinen Zeitgenossen. Gegen diesen Spruch also und aus dieser Ursache hat er das ganze Lied gedichtet, wie mir scheint. Hier kommt ein anderer Gedanke rein, der die Griechen so prägt, was man so nennt, diese agonale Lebenseinstellung. Bei den Griechen immer dieser Gedanke, der Beste zu sein, stärker zu sein oder so. Das ist so ein Grundgedanke, das bestimmt also die Ilias und die Odyssee, die gehört dorthin. Ich glaube, es ist in der Ilias, wo es auch ausdrücklich vorkommt, wo da der Lehrer zu dem jungen Achill sagt, es kommt darauf an, Aion, Aristo, Jain, Kai, Hyperoch und Emenai, Alon. Immer der Beste zu sein und überlegen über den anderen. Also dieser Gedanke, vorweg sein, dieser eigentümliche agonale Charakter. Wenn der Levinas sagt, man könnte seine ganze Philosophie auf den einen Satz bringen, après vous, monsieur. Das ist eine andere Dimension, die dann auftaucht. Aber hier bin ich also die Frage, man kann sich dann fragen, wo kommt jetzt dieser Unterschied her? Können die Griechen denn eigentlich anders denken? Ich bin der Überzeugung geworden immer mehr, dass wenn ich nicht den Gedanken der Schöpfung denke, kann ich eigentlich nur so denken wie die Griechen. Also wenn wir durch Notwendigkeit oder Zufall in diese Welt gekommen sind und die Welt selber auch so per Urknall so irgendwie und dann sind wir begrenzte endliche Wesen und dann steckt natürlich als eigentliche Dynamik in uns drin Seinserhaltung und Seinsausweitung. Was soll es sonst sein? Ich finde, das ist die einzige Konsequenz, die man da ziehen kann. Und das nennen die Griechen Eros, wie wir dann sehen werden.
Bei dem Eros könnte man dann vielleicht als Frage sagen, dass ja auch vielleicht der andere den Eros will. Also ich meine,
das ist schon
nicht immer nur von einem.
Nein, aber erstmal ist der Einzelne, der Ausgangspunkt ist tatsächlich, das räume ich ein, aber ich meine, ich hätte Gründe dazu, vom Einzelnen auszugehen, weil wir Lebewesen sind. Und Lebewesen sind durch ihre Seele bestimmt, das nennt man also Seele, dieses Lebensprinzip. Und dieses Lebensprinzip lässt mich meine Lust, meinen Durst, meinen Hunger, meinen Schmerz spüren und nicht den anderer Leute. Sodass ich von dort her erstmal, also prinzipiell egozentrisch bin, ganz vormoralisch formuliert. Das ist meine Mitte, ich muss sehen, dass ich meinen Durst wegkriege, meinen Hunger wegkriege, da schreien die Babys. Wollen abgefüllt werden. Und einfach so, das ist völlig klar. Das geht also von mir aus. Und dann ist es eine ungeheure Leistung, könnte man sagen, Erziehung und sonst wie, dass ich erkenne, der andere hat genauso eine Seele, ganz wie Sie sagen, hat genauso Hunger und Durst. Das ist ja für mich der Grund, warum die Griechen die Gerechtigkeit als die erste Tugend ansetzen. Und warum der so knochentrockene Aristoteles da so poetisch wird und sagt, so schön ist nicht der Morgenstern und nicht der Abendstern wie die Gerechtigkeit. Weil das so völlig unwahrscheinlich ist, dass ich, der ich meinen Hunger und meinen Durst, meinen Schmerz spüre, mein Verlangen, jetzt dem Verlangen des anderen Menschen genauso gelten lasse wie meins. Das ist äußerst unwahrscheinlich. Und deswegen ist das auch eine klassische Definition für Liebe, den anderen so wirklich halten wie sich selbst. In Wirklichkeit halten wir den nicht für ganz so wirklich und seinen Schmerz und seine Lust nicht für ganz so wirklich wie die eigene. Das ist also eigens zu lernen, einzuüben und zu gewinnen. Es wird unterstützt, eben auch durch die Hormone natürlich. Das wird unterstützt durch sowas wie Kindchenschema, also was ich sehr liebe, was ich aber immer noch nicht gefunden habe im Briefwechsel selber, sondern nur aus Zitaten kenne, dass die Madame de Sévigné, als ihre Tochter ihr schrieb, sie habe so Bronchitis und der Husten schmerzt sie so, dass sie ihr geschrieben hat, sie haben sich ja gesiezt, nicht? Schreibt sie zu ihrer Tochter, ihre Brust tut mir weh. Das finde ich eine wunderschöne Formulierung. Sowas schreiben Mütter. das die Väter hinkriegen, ist schon eine andere Frage, nicht? Also, dass sowas möglich ist, Dinge so zu formulieren. Also, da gibt es diese Unterstützung beim Kindchenschema, Mutter-Kind-Verhältnis und auch zwischen Verliebten oder so. Und Liebendem kann sich sowas aufbauen. Aber erstmal ist es nicht selbstverständlich. Das wirklich, also, wir haben unsere normale Egozentrik. Und jetzt ist die Frage: Machen wir daraus, ratifizieren wir das und werden wir Egoisten? Oder schaffen wir es, was so schön ist wie der Morgenstern, der Abendstern? Gerechtigkeit, Unparteiischkeit hat das der Kollege Schüller immer genannt, um dann nüchtern das Wort zu benutzen, unparteiisch. Wenn wir sagen, das Hemd ist mir näher als der Rock, nicht? Dass man sagt, nein, ich ziehe nicht das, was mir näher ist, oder ich ziehe nicht mich vor, weil zufällig ich es bin, sondern ich bleibe objektiv, das wäre es an sich. Nicht? Und da ist die Frage, ob das gelingt. Also das stünde dahinter, bringt man das fertig oder nicht.
Ist das nicht eine reine Idealisierung?
Ist es erstmal, ist eine Idee, ja. Jetzt habe ich ja zwei Bilder von Idee oder Idealisierung. Das eine ist das Bild, dass man sagt, da malt jemand ein Wolkenkuckucksheim. Das ist gar nicht eine Rede. Ich habe ein anderes Bild von Idealisierung. Mein Bild heißt, ich rede vom Schwarzen inmitten der Scheibe und behaupte, wenn man da nicht drauf zielt, kann man noch nicht mal vorbeischießen. Klingt zwar paradox, ist aber so. Außerdem finde ich bei diesem Bild hilfreich, dass man die Statistik los ist. Denn wie oft trifft man schon ins Schwarze? Aber nichts kann mich hindern, wenn ich heute daneben geschossen habe, den nächsten Pfeil aufzulegen und wieder aufs Schwarze zu zielen. Und von dem rede ich und deswegen rede ich so entschieden. Dass unser Leben durchwachsen und gemischt ist, weiß ich, aber ich weigere mich, eine Philosophie zu machen, die nur die Abspiegelung unserer Durchwachsenheit ist. Sondern ich muss ja gegen mich selber die Philosophie machen, wie es eigentlich sein soll. Und deswegen habe ich meine Probleme mit den Rheinländern und den Wienern vor allen Dingen. Denn die schießen immer in die Gegend und malen dann die Kringel drumherum. Und das geht nicht, sondern ich muss schon dorthin zielen, also wo es ist eigentlich. Das meine ich. Also darum rede ich so entschieden, womit ich mich genauso treffe wie Sie. Ich weiß, es ist unangenehm. Aber ich glaube, man muss es so machen. Man soll nicht muss, man soll es so machen. Weil das unsere Menschlichkeit ausmacht. Dass wir also auf das zielen, was eigentlich da ist. Auf das Schwarze inmitten der Scheibe, auch wenn man sich fragt, wo man dahin trifft dann hinterher. Bitte?
Ja.
Ja, so ist es. Steckt ganz tief in uns drin.
Überall.
Ja.
Jetzt ist meine Frage, wir sind ein christliches Abendland, wir sind ja keine Kirche mehr.
So ist es.
Wo bleibt die Prägung des Christentums, die ja da eigentlich anders ist?
Deswegen habe ich auch immer, also ausländischen Studenten, die bei mir studiert haben, die erste Arbeit, die ich begleitet habe, war von einem Thailänder oder so, also immer auch so andere, denen immer gesagt, dass Europa ist kein christliches Land, das dürft ihr nicht denken. Die haben zwar das Christentum und stehen überall also die Kirchen rum oder so, aber das ist ein dünner Firnis obendrauf. Wir sind Heiden mit ein bisschen Christentum, Politur oben drüber. Es gibt immer wieder Heilige, bei denen das mehr war. Aber so die normalen Leute, da ist das überhaupt nicht da. Wir sind ja nicht verwandelt. In der Sprache der Schrift heißt das, der alte Adam, der ist zwar eigentlich in der Taufe ersäuft, aber der lebt ja ganz munter in uns weiter. So, dass wir ja ständig, gehöre ich auch zu denen, weil Sie vorhin Ignatius angesprochen haben, meine Spiritualität ist auch die ignatianische, wo diese Grundbestimmung heißt agere contra. Man hat eigentlich immer wieder gegen sich anzugehen. Gegen diese Naivität der Neuzeit zu sagen, Erbsünde gibt es nicht, wir liegen ja alle ganz richtig, wir müssen nur tun, was wir denken und wollen. In seinem Drange ist der Mensch sich des Rechten schon wohl bewusst, wie es beim Goethe heißt oder sonst wie. Von wegen. Ich muss ganz entscheidend immer noch mal gegensteuern. Das heißt nicht, dass ich alles verdächtigen muss oder schlecht machen muss, aber ich muss einfach wissen, dass das Gute bei uns immer schon pervertiert ist. Auch.
Ja,
ist so.
Trotzdem, Sie sagten, der Schöpfungsgedanke.
Ja. Der gibt überhaupt die Basis. So ist es. Richtig, davon habe ich ja noch nicht weitergesprochen.
Ja jetzt dann eigentlich, wenn man jetzt den Schöpfungsgedanken zumindest irgendwo breit hat, auch jetzt in den Kirchen, dass dann dieses Leistungsstreben, Leistungsdenken rausfällt.
Darauf gehe ich auch ein. Mit einer Korrektur, ich würde schon das Wort Leistungsdenken retten wollen. und das unterscheiden von dem Erstseinwollen. Man kann das auch zeigen, einer meiner Lehrer und Freunde war Pater Erlinghagen, das war ein Pädagoge, der damals ein Jesuit, der die wichtigen Sachen geschrieben hat über die Unterlegenheit der Katholiken und so und diese Aufarbeitung der Dinge, der war dann Professor in Regensburg, dass man das hinein, also Leistung ist etwas, was sein muss, aber gerade neulich sagte mir das eine Schülerin, wie ich so mit Schülern gearbeitet habe, und sagte, ja, der Ehrgeiz, sage ich, nein, was man braucht, ist Leistungsbewusstsein. Aber Leistungsbewusstsein im Dienst des Dienens. Also ich habe Medizin gut zu lernen, nicht um viel zu verdienen, sondern um den Menschen richtig helfen zu können. Ich habe in meinem Fach zu studieren, ich habe meine Vorlesung vorzubereiten, damit sie das kriegen, wofür sie das Recht haben, es zu bekommen. Das ist meine Pflicht oder so. Also an Leistung überhaupt nicht abgestrichen, aber die Leistung in den Dienst des Wohlwollens gestellt. Darauf lief es hinaus. Und dazu muss ich erst mal nachholen. Also ich habe entwickelt, habe gesagt, und Sie haben mit Recht gemahnt, dass wir da nicht vom überall da in die Gegend kommen, sondern wo geht es jetzt weiter? Also ich hatte gesagt, bei den Griechen, wenn ich ausgehe ohne Schöpfung, entweder Zufall oder Notwendigkeit, und ich bin klein da, muss ich mich irgendwie behaupten, vor allen Dingen noch durch den Gedanken dazu, den ich noch nicht gesagt habe, dass ja immer Druck gegen Druck erzeugt. Wenn ich also mich nicht behaupte gegenüber den anderen, breiten sich deren Grenzen aus. Es gibt keine Leerräume in der Natur, der berühmte Horror Vacui, sondern es wird alles erfüllt immer. Wasser fließt überall hin, wo es kann. Und Menschen auch, wieder am deutlichsten bei den Kindern. Wie ich neulich irgendwo las, Kinder sind wie Wasser, das ist klar. Wenn die irgendwo sind, die fließen überall hin und die ganze Wohnung ist erfüllt. Also es ist einfach so. Und diese selbstverständliche Durchsetzung, überall unaufhaltbar, dass die hingehört. Also wenn man nicht gegendrückt, wird man zusammengedrückt. Bitte?
Hannah Arendt hat ja schon in den 50er Jahren darauf hingewiesen, dass der westlichen Gesellschaft buchstäblich die Arbeit ausgeht.
Ja.
Wenn dann die wirtschaftliche oder politische Antwort ist, wir müssen noch mehr ausbilden, wir brauchen noch mehr Leistungssteigerung, dann kommt das natürlich irgendwann an eine Grenze und löst nicht das Problem, ja, aus dieser Gesellschaft die Arbeit aus. Ja. Mhm. Das heißt, hier braucht es ja geistige Konzepte, zu fragen, ja, wie kann man Arbeit gerecht vertreiben?
Ja.
Dass nicht nur die oberste Leistungssteigerung, wo man dann fragen muss, ja, wofür die
so ist, ja,
überhaupt nach Arbeit, ja, kommt. Weil da ist nun der Mensch unterschiedlich geschaffen. Man kann nicht jedem Menschen zu.
Ne, unmöglich. Das kann es auch nicht sein. Mein Weg wäre eher zu sagen, die Erwerbsarbeit geht aus, aber nicht Arbeit. So, dass also genau in diese Punkte hineingehören, wenn ich diese ganzen Bereiche des Wohlwollens, wie ich jetzt mal gesagt habe hier, wenn die eben eingeführt würden und eine Möglichkeit wäre, Sie wissen, das ist meine schwache Seite mit der Staatsphilosophie und der Sozialphilosophie, deswegen bin ich da sehr vorsichtig, überhaupt was zu sagen. Nicht? Und sagen nur so die Grundlinien, man liest ja nur und hört, dass man könnte, wenn man das durchsetzen könnte, sowas wie eine Grundrente oder so etwas einführen und da sein, unabhängig von der Erwerbsarbeit. Genau diese Geschichte schon mit diesem Zuhause, wo das dann die Gegner Herdprämie nennen oder so, also die ganze Erziehungsarbeit, die nicht bezahlt wird. Also Arbeit haben wir haufenweise genug und kriegen sie immer mehr durch die Medizin, durch das länger Leben, durch diese Fülle der Leute, für die gesorgt werden müsste. Man müsste nur diese exorbitanten Bezahlungsunterschiede abschaffen und diese Idee der Erwerbsarbeit abschaffen, sondern sagen, man hätte sich in diesen Formen in irgendeiner Weise zu engagieren. Wie das jetzt wieder geht, ohne dass man in einem Sozialismus landet, denn den kenne ich, weil ich aus Mitteldeutschland komme und ein größer Teil meiner Familie dort auch war, wo ich das mitgekriegt habe, wo die Cousinen sich eben nicht ihren Beruf aussuchen durften. Und die eine musste das machen, die andere musste das machen, schon mal, weil die schon keine Jugendweihe gemacht hatten. Ich kam da sowieso schon dazu. Und auch die Ärztin, die durfte zwar also die erste Doktorarbeit schreiben, aber mit Habilitation war nichts oder so Geschichten. Also das ist dann die andere Grenze, die dann sofort eintritt, das ist mir schon bewusst, wie man das zusammendenkt. Aber ich meine, es könnte eigentlich nur in diese Richtung gehen. Und da wäre eben diese, was Ihre Frau nochmal sagt, mit dem eigentlichen Ansatz jetzt der Schöpfung. Was ist denn anders bei Schöpfung gegenüber diesem anderen Entwurf? Dass der Schöpfungsglaube sagt, die Grundkategorie der Welt ist freies Wohlwollen. und Dienlichkeit. Denn hier wird gesagt, Gott schafft aus nichts, das ist das Erste, also es ist nicht schon immer irgendwie da und liegt rum. Und zweitens, er schafft ohne jedes innere Bedürfnis. Also er ist nicht etwa gelangweilt oder einsam oder braucht jemand zum Lieben oder muss seine Möglichkeiten verwirklichen. Er wäre kein bisschen weniger Gott, sagt diese Tradition, wenn er nicht geschaffen hätte. Das ist also reine Güte, reines Wohlwollen. Nach dieser Formel eines Freundes von mir, Libertas est liberalitas, Freiheit ist Freigebigkeit. Sie gibt frei und sie gibt frei, in beiden Bedeutungen des Wortes. Sodass also das Grundgesetz der Welt Freigebigkeit ist. Die Welt ist Gott zu nichts nütze, er braucht sie nicht. Er hat alles. Wenn also die Welt nicht Gott nützt, bleibt nur übrig, Gott nützt der Welt. Das heißt, er schafft sie und schaffen heißt ja nicht, was viele Leute denken, schaffen heißt mal ein Urknall und dann ist es passiert, das wäre Deismus. Sondern schaffen heißt, jeden Augenblick im Sein erhalten. Jeden Moment wird zu uns Ja gesagt, sonst würden wir uns auflösen. Denn wenn wir schlechterdings ganz und gar aus dem Nichts sind, können wir gar nicht rumstehen. Manche Leute sagen, das ist doch erbärmlich, wir können einen Tisch machen und er steht und Gott kann die Welt nicht machen und sie steht alleine. Umgekehrt ist es wahr, wir können deswegen einen Tisch machen, weil wir das Holz nicht gemacht haben. Wir geben dem ja nur eine Form. Aber jetzt müssen Sie sich vorstellen, wir sind gemacht nach Möglichkeit und Wirklichkeit, nach was und wie und allem und jedem, jeder Krümel an uns und alles ist ganz und gar von sich her nichts und nur aus diesem Willen des Schöpfers in jedem Moment da. Er sagt jeden Moment zu uns neu, ja. Sonst wären wir da nicht. Im Psalm heißt das so, wenn du wegschaust, werden sie verwirrt und sie sind nicht mehr. Das heißt, Gott dient der Welt. Und die Grundgestalt von Weltwertung ist Dienst. Sie können es nüchterner sagen, Funktion. Für Christen ist also mal klar, man kann ja an Jesus alles ablesen, was der Vater tut. Nicht? Und Jesus zeigt sich als der, der sich zum Essen gibt. Und Johannes sitzt an der Stelle, der die Füße wäscht. Das heißt, er dient. Funktion als die Grundbestimmung von Person. Dann habe ich ein anderes Bild. Dann habe ich seinsmäßig verwurzelt das, was ich hier meine mit Güte oder Wohlwollen. Während in dem anderen Bild, wo es das nicht da ist, kann ich gar nicht anders entwerfen als Selbstdurchsetzung. Wie soll das anders gehen? Wenn aber das Grundgesetz von Welt, wenn das richtig wäre, was die biblische Tradition sagt, nicht Unglücksfall, das eine explodiert irgendwie, ohne dass man weiß wie, ob bei Plotin oder in Asien. Kein Mensch weiß, wieso das eine auf einmal hier liegt und muss sich wieder einsammeln. Die Mythen erzählen alles Mögliche, aber richtig weiß man es nicht. Wenn ich hier sagen kann, man verdankt sich dieser Freigebigkeit und die Frage ist eben, wie versteht man sein eigenes Dasein? Jedenfalls nicht als Kampf, was ja nochmal zum Beispiel Rilke macht. Nicht? Der eine der Elegien, wo sagt, der Held wählt sich schon im Mutterschoß und kämpft sich dann dadurch. Kann man sagen, gut, fürs Spermium kann man sogar also nochmal vertreten. Nicht? Aber auch da ja nur unter einer bestimmten Rücksicht, aber doch nicht weiter fürs Leben. Zu behaupten, das sei also hier der Selbstkampf und die Selbstwahl. Da kommt die ganze Absurdität von Nietzsche dabei raus. Auch beim Rilke hier in so einer Elegie. Das ist die dritte, glaube ich, nicht? Wo das so nicht sein kann. Beim Nietzsche ist das ja ganz klar. Der sagt, da ist ein Teich, ein See auf den Alpen, in den Bergen. Und jetzt stell dir mal vor, sagt er, dieser See verbietet sich abzufließen. Und dann wird er steigen und steigen und steigen. Kein Gedanke von diesem Denker und Stilisten, wieso soll er dann steigen, wenn ich den Abfluss abfließe, wenn es dann nicht vom Himmel drauf regnet. Aber er will ja nichts geschenkt kriegen, der Nietzsche, sondern muss ja alles selber machen. Wie kann er dann schreiben, wenn ich den Abfluss abschließe, steigere ich mich? Und diese selbe Verrücktheit, die da beim Nietzsche steht, die finden Sie jetzt beim Nietzsche wieder, bei meinem Rilke wieder, dass der Held sich da im Mutterschoß selber durchsetzt und sich in den anderen behauptet. Nochmal, dort mit dem Anhalt, dass es für das Spermium ja gilt. Eines macht das Rennen und deswegen sitzen wir hier und nicht unsere Schwestern oder Brüder. Die vielen Tausenden, die es hätte sein können.
Vielleicht aber auch durch seine doch feminine Natur indirekt der Kampf gegen die Selbstauflösung.
Ich glaube schon, dass das mit drin steckt. Ja. Aber genau um die ginge es ja. Nicht Auflösung, sondern Hingabe. Und Hingabe ist ganz wichtig zu unterscheiden von Preisgabe. Auch das ist diese Unterscheidung, die die Leute zu wenig machen, meiner Beobachtung nach.
Ja, aber weil vielfach in dieser Hingabe eben auch diese Preisgabe, man gibt sich auf, das ist ein Moment, ein gefährlicher Moment.
Natürlich ist er das, ist er das. Und das ist ja genau das, was aber auch besprochen wird und was ja Jesus auch sagt. Er sagt ja nicht, man siegt dadurch, das ist ja nicht eine Raffinesse, um zu siegen, sondern man bringt sich wirklich ein. Der stirbt nicht, um aufzuerstehen. Ne? Sondern Auferstehung ist Annahme des Opfers. Und die kann nicht erzwungen werden. Deswegen ist ja meine Definition von höchstem Glück, da in dieser Beantwortung des Brustschen Fragebogens, angenommenes Hingegebensein. Angenommenes. Nicht weggeschmissenes, missbrauchtes. Angenommenes Hingegebensein. Aber nicht sich selber durchsetzen oder behaupten, sondern angenommenes Hingegebensein, behaupte ich, sei das größte Glück. Und das gibt es in männlicher wie in weiblicher Variante, mit charakteristischen Unterschieden. Aber es ist in beiden Fällen ein Hingegebensein und gilt nicht bloß für die Sexualität, sondern gilt schlechterdings für alle Vollzüge, die Hingabe an die Wahrheit, an die Wissenschaft, an die Kunst oder was immer Sie nehmen wollen, gilt auf allen Ebenen, dass der Mensch sich erfüllt, wenn er sich hingibt, nicht preisgibt. Das ist schon eine Flucht vor der Hingabe. Man kann die Gefahr der Hingabe umgehen, indem man sich preisgibt. Weil man es dann selber in der Hand hat, dann kann man nicht missbraucht werden, weil man sich selber schon missbraucht hat. Man bleibt dann dem anderen einen Schritt voraus. Aber das ist schrecklich, wenn man diesen Ausweg wählt. Und wer genau dieses Risiko der Hingabe, mit der es eben in der Welt so zugeht, wie es zugeht, deswegen gibt es ja diese ganzen Sprüche, das ist jetzt kein griechischer Spruch, sondern ein deutscher, zu sagen, wer sich verlässt, der ist verlassen. Ich kann mich ja nur auf jemanden verlassen, wenn ich mich verlasse, auf ihn hin. Ja, und was mir dann passiert, wird man sehen. Und da wissen die Anführer, dann wissen die Christen von dem Anführer ihres Glaubens, dass er abgerufen hat, warum hast du mich verlassen? Also da wird ja nicht irgendwie in Rosa gemalt oder so, sonst der ganze Ernst des Lebens drin. Nur ist die Frage, was wähle ich zwischen Preisgabe und Hingabe?
Ja, da wäre für mich dann nur noch eine Frage nach dem dynamischen Prinzip.
Wo ist das dynamische
Prinzip? Wo ist dann die gibt es dann noch die Dummheit der Liebe?
Ja, genau.
Der Liebe Dummheit?
Ja, genau. In genau dieser Hingabe steckt sie ja drin. Die einerseits eben, es gehört zu ihr die Klugheit, also ganz dumm ist die Liebe nie. Töricht ist sie schon, das gehört auch hin, aber nicht einfach dumm, denn ich habe ja, und zwar nicht bloß, weil man sich selber zu bewahren hat, weil man sich selber nämlich geschenkt worden ist, also es geht nicht um einen simplen Egoismus, das ist nämlich ein weiterer Gedanke, in dem Moment, wo ich geschaffen bin, bin ich mir gegeben und anderen gegeben. Und ab dort bin ich auch verantwortlich für mich. Ich bin nicht mir verantwortlich, wie die Leute mal so reden. Das ist Unfug. Das hat Hannah Arendt wirklich klar gesagt, das geht nicht. Aber ich bin für mich verantwortlich, weil ich kostbar bin. Jemandem, der mich mir gibt, mich anderen gibt. Und drum habe ich also für mich zu sorgen. Und dann wird also auch diese Selbsterhaltung, ist immer noch da, aber hat sich verwandelt. Muss ich nichts ändern, aber alles hat sich verwandelt, wie man so sagt. Weil nochmal, Simone Weil sagt das so, wir feiern ja ihren 100. Geburtstag in diesem Jahr noch, dieser großen Frau, hat ihm gesagt, ich habe mich demütig zu lieben als ein Teil der Schöpfung. Während uns ja allen der Selbsthass nahelegt, das sieht man bei unseren Philosophen und Anthropologen heute, die sich nicht genug tun können, den Menschen abzuwerten. Und zu sagen, was ist er denn, ein schmalnasiges Tier und so Geschichten. Nicht? Der Mensch, das Untier, ist ein Buch von einem Kollegen. So ist es, bei allen wichtigen Dingen ist das ganz wenig, nur dass es ein Riss ist, der nicht endet. Aber liegt ganz dicht beieinander. Genau deswegen ja auch dieses Missverständnis und auch Selbstmissverständnis von Christen. Es liegt zum Beispiel, wo ist genau der Unterschied dieser Selbstvergessenheit von Selbstverachtung, die mit drin steckt? Wo steckt in dem, was Reue heißt, zum Beispiel wirkliche nochmal Identität mit sich und deswegen gerade Leiden am Falsch und wo ist es eigentlich nur ein Vorwand des Selbsthasses, bis hin zu den Bußübungen oder so, wo das natürlich alles sich durchdringt und wo es zur Weisheit der großen Lehrer gehört hat, darauf zu achten bei ihren Leuten. Also ein Novizenmeister muss wissen, was macht also ein Novize, wenn der jetzt zu viel fastet oder sich geißelt oder was weiß ich. Wo gehört das hin? Wenn er es nicht weiß, wird es schrecklich.
Somit ist die Hoffnung auch sehr fragwürdig.
Die Hoffnung ist eine der fragwürdigsten Dinge. Pieper fängt sein Buch über die Hoffnung an, dass es wohl keinen Philosophen gibt, der die Hoffnung preist. Hoffnung wird eigentlich immer als eine Illusion dargestellt. Die Frage ist, ob das stimmt. Wenn ich es monologisch entwerfe, kann es nicht anders sein. Wenn ich an Schöpfung denke, ist Hoffnung, das ist meine Definition für Hoffnung, Zukunftsgestalt von Dank.
Selbst am Grab pflanze ich die Hoffnung aus, ist natürlich...
Das ist Selbstwille, das ist der Heide Schiller, nicht? Während der Christ sagt, Hoffnung ist der Zukunftsgestalt von Dank. Wenn ich nämlich wirklich dankbar bin für das, was ich bekomme, dann bin ich ja nicht bloß dankbar für das, was ich bekomme, sondern dass ich bekommen habe, was ich bekomme, dass der andere sich mir gibt und sich mir anvertraut, dass ich ihm glaube, er will mir wohl. Deswegen dieser Satz, den ich ja so liebe, diese Definition von Dank vom Franz von Baader, danken heißt die Gegenwart des Gebers in der Gabe anerkennen. Also dieses Dasein des Gebers. Und dann hat das eine Zukunftsgestalt und die Zukunftsgestalt von Dank heißt Hoffnung. Oder Bitte. Sodass sogar die Hoffnung rausgedreht ist aus dieser Egozentrik damit. Weil sie eine Antwort des Dankes ist. Beleg dafür haben sie bei Jesaja. Der kommt ja zu dem König Ahas, als da die Assyrer oder wer es da ist, da Jerusalem belagern. Und sagt, wünscht ihr doch ein Zeichen vom Herrn, damit das in Ordnung kommt. Und der Ahas sagt, ach, hat ja sowieso keinen Sinn, der Karren ist im Dreck. Und da will ich Gott gar nicht lästig fallen. Und dann kriegt ja der Prophet einen Zornanfall. Und sagt, was fällt dir ein? Du bist meinem Herrn lästig. Das heißt, man wird Gott lästig, wenn man nichts von ihm erwartet. Weil Gott sagt, ich habe ja gezeigt, dass man sich auf mich verlassen kann. Ich erwarte von dir, dass du was von mir erbittest und von mir was erwartest. Und tatsächlich gilt das ja auch zwischenmenschlich. Wenn ich zu einem anderen sage, ich mag dich ja, aber erwarten tue ich nichts von dir, das ist doch eine Ohrfeige. Nicht? Also gehört selbstverständlich die Hoffnung jetzt in diesem Kontext von der Schöpfung her, ist eine gebotene Pflicht, sodass es schwer sündhaft ist, jetzt moralisch geredet, wenn man gegen die Hoffnung sich verfehlt. Das kann man auf zwei Weisen tun. Entweder durch die Überheblichkeit und Sicherheit, das macht sich alles klar, ich brauche das nicht, oder durch die Verzweiflung. Und hier taucht dann wieder auf, dass ich feststelle bei Theologen, dass die eben nicht mehr richtig Deutsch reden, die sprechen dann von der Verzweiflung Jesu oder so, was natürlich völlig unmöglich ist. Man kann sagen Verlassenheit, man kann sagen Trostlosigkeit, aber eben gerade nicht Verzweiflung, weil er natürlich die Hoffnung festhält. Wenn er die Hoffnung aufgegeben hätte, hätte er sich schwer verfehlt. Und es gibt so zwei dunkle Seiten bei Luther, wo er das auch so darstellt, dass Jesus selber verdammt war und wenigstens für kurze Zeit in der Hölle, weil er eben da verzweifelt ist. Das ist nicht akzeptabel, behaupte ich jetzt ganz ungeniert. Sondern bleibt der Anführer des Glaubens für die Christen. Nochmal, verloren, trostlos, ohne Gespür und Hilfe, aber darin festhalten, was sie daran merken, er spricht ihn an. Er sagt ja nicht zu den anderen Leuten, er hat mich verlassen. Sondern er spricht den an, dem er sagt, warum hast du mich verlassen?
Dann hat er doch seine Hoffnung darauf gelegt. Also ist das doch ein bisschen zwiespältig?
Nein, das natürlich steckt in dem, das ist nicht zwiespältig, genauso ist es. Genauso ist es. In der Trostlosigkeit dessen, das nennt Paulus dann später Hoffnung wieder Hoffnung im Römerbrief. Diese schwierige Formulierung von Abraham sagte das. Elpida para elpida, Hoffnung wieder Hoffnung. Das ist die eigentliche Dimension und das steht uns, sage ich ja immer, also die wird bei Abraham ganz deutlich, indem er nämlich festhalten muss, die Hoffnung, dass er in dem Sohn, den er opfern soll, Nachkommen haben wird. Statt dass man da sagt, das ist ein Auftrag zum Mord oder so, weil die Neuzeit das nicht mehr verstanden hat. Nein, gar nicht. Das ist eine Hoffnungsprobe und die steht uns allen spätestens im Tod bevor. Wenn wir sterben und dass wir dann noch weiter zu glauben haben, dass Gott, der uns das Leben schenken will. Das geht nur in Hoffnung wieder Hoffnung. Und dieser Dreh, der steckt da genau nochmal drin und dreht also auch die Hoffnung im Rückgriff auf die Schöpfung nochmal aus diesem Gedanken heraus. Deswegen kommt ja bezeichnenderweise auch im Alten Testament der Gedanke der Schöpfung aus nichts, und der Auferweckung der Toten zur gleichen Zeit. 200 vor Christus, Makkabäerkriege, das haben sie dann in den Büchern, erst dort und im Weisheitsbuch. Dass dort gesagt wird, bis dorthin gab es keine Schöpfung aus nichts. In der Genesis ist nicht Schöpfung aus nichts. Im Hiob-Buch ist nicht Schöpfung aus nichts. Das muss ich erst durchklären und kommt erst 200 vor Christus. Und dann kommt er zugleich mit dem anderen Gedanken, dass er auch die Toten lebendig macht. Weil wer aus dem Nichts schafft, kann auch Tote lebendig machen. Und umgekehrt. Das gehört ganz eng zusammen. Und das machen ja die Sadduzäer noch nicht mit, die Konservativeren. Die lassen ja nur gelten die 5 Bücher Mose, die sogenannte Tora, und die anderen Schriften nicht. Und deswegen argumentiert Jesus mit ihnen auch aus der Tora. Denn er kommt ja, macht sie ja mundtot mit dem Satz, dass er sagt, und das steht in der Tora, nämlich in der Mosebegegnung, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, und sagt, ihr werdet doch wohl nicht behaupten, dass er ein Gott von Toten ist. Also er argumentiert mit den Büchern, die sie anerkennen, die alte Tora, für etwas, was inzwischen neu entdeckt worden ist und was sie nicht wahrhaben wollen. Das muss man also genau nochmal sehen. Also, dass das drinsteckt, wir haben also diese beiden Modelle, entweder wir müssen uns selber irgendwie da rausarbeiten, Eros, und dann versuchen, wie geht das mit dem Nichts zu viel, angesichts des Wissens, dass wir uns selbst als sterblich erkennen. Und daher, was sagen die Griechen? Das Beste ist, nicht geboren zu sein. Und bist du geboren, schleunigst dorthin zu gehen, woher du kamst, das zweite Beste. Das zitiere ich aus einem der spätesten Texte, nämlich aus dem Ödipus auf Kolonos von Sophokles. Aber sie haben das vorher immer wieder seit Theognis in philosophischen und poetischen Trostschriften. Das Beste ist, nicht geboren zu sein. Und ganz Asien sagt dasselbe, Dasein ist ein Unglück, man muss sein Individuum, Individualität loswerden. Nur die biblische Tradition sagt, Endlichkeit ist gut. Und wo wir auch ewig endlich bleiben werden, denn wir lösen uns nicht auf wie Salzmännchen im Meer, sondern wir bleiben eine Person im Gegenüber zum Schöpfer und im Gegenüber zu den anderen Personen. Das ist schon eine Grundentscheidung. Da sehen Sie, da hört irgendwie das Argumentieren auf. Der eine sagt eben so, der andere sagt eben anders. Man kann versuchen, sich da auszutauschen, aber natürlich gibt es hier keine wirkliche Brücke, sondern hier gibt es nur eben, dass jemand tatsächlich die Fronten wechselt, um es so auszudrücken. Das bestimmt dann auch unsere Treffen, so bei religionswissenschaftlichen Kongressen oder so. Natürlich redet da und spricht, aber hier gibt es keinen. Das ist wirklich ein Entweder-Oder.
Aber kann man nicht sagen, dass Endlichkeit ist gut, dass sich Hoffnung auch immer subjektiv schon erfüllt hat?
Also, so ist es. Das ist ein wichtiger Punkt, den Sie noch anfangen. Ja.
Ja. Sagen, du musst hoffen, sondern dass diese Hoffnung eben eine Anwesenheit bekommt.
Die ist in uns drin. So ist es, ja.
Schon sich erfüllen
kann. Kann, ja. Ist er auch. Nur kommt ja eben, jetzt kommt eben der Punkt, am Ende kommt dann, so hat das Bloch ja in seinem Prinzip Hoffnung geschrieben, am Ende kommt ja dann doch der große April, der große Betrug, denn jede Glückserfüllung hat in ihrem Kern eigentlich ein Versprechen. Mit Ricoeur gesagt, jede Glückserfahrung öffnet ein Fenster auf die Glückseligkeit, um dieses aristotelische Wort jetzt Eudaimonia zu benutzen. Und wenn da wirklich mit dem Tod alles aus wäre, würde das ja tatsächlich alles nachträglich in Frage stellen. Und dann hilft mir auch nichts, wenn die Marie von Ebner-Eschenbach sagt, ach, ich habe mich so gefreut, ich hatte mich doch so gefreut, sagst du, ist denn vor Freude nichts? Sage ich, nein, die Frau, also wenn das hinterher das große April ist, dann ist der ganze Advent verdorben. Kann ich nicht hinterher sagen, wie habe ich mich darauf gefreut, auf die Lebkuchen, das kann es nicht sein. Also die Frage ist schon, nochmal, jede Glückserfahrung ist ein Versprechen und eine Verheißung. Und wenn sich herausstellen soll, das Ganze ist ein großer Betrug, dann kann man immer noch sagen, es war ganz nett vorher, aber die Frage ist, ob man dann nicht bloß deswegen die Nettigkeit erfahren hat, damit man wirklich dran leiden kann am anderen. Denn wenn wir durch und durch eine Zitrone wären, wüssten wir gar nicht, dass wir sauer wären. Nicht? Also man muss irgend so eine Distanz in sich haben, damit man an sich leiden kann. Und dann würden die Sinnerfahrungen nur darin aufgehen.
Ich hab, aber darf man denn nicht die Verheißung schon hier wirklich erfahren? Also das wäre ja, ich meine,
die Verheißung erfährt man ja, auch Erfüllungen. Aber jede Erfüllung ist eine neue Verheißung, denn hier ist es es nicht. Aus dem simplen Grund, weil es hier aufhört. Da hat doch der Augustinus haufenweise die Texte gesagt, wer wirklich das Glück will, will ein Glück ohne Angst, dass es verloren gehen könnte. Aber hier wissen wir, dass wir sterblich sind.
Das ist ja auch dieser Trugschluss, der jetzt die ganze Zeit herumgeistert, dieser Positivismus. Das heißt ja, das ist ja überhaupt eine Entfernung und eine Entfremdung des wirklichen Seins des Menschen.
So ist es.
Also ich kann mich nur immer aufregen, man ist ständig damit konfrontiert, sei positiv, es ist eine Blase des Betrübens.
Ich finde auch, weil man muss ja erstmal seine Augen verschließen vor dem Leid anderer. Wenn wir jetzt hier stehen und miteinander reden, werden auf der Welt Leute scheußlichst gefoltert, vergewaltigt und auf erbärmlichste Weise umgebracht und sterben auch in unseren Kliniken Leute, trotz der Fortschritte der Medizin, auf zum Teil immer noch schlimme Weise. Eben, nicht? Und das muss ich ja alles verdrängen und sitze als Made im Speck und lasse das weg. Dann muss ich vergessen meinen eigenen Tod und den Tod derer, die ich liebe. Nochmal. Nicht? Also das geht nur um den Preis, dass ich mein Bewusstsein ganz erheblich beschneide. Wie kann ich also dieses Bewusstsein festhalten? Ich behaupte nur in einem Gedanken der Hoffnung. Das heißt nicht, dass ich dann immer daran denken muss, weil wir begrenztes Bewusstsein haben, das wäre völlig idiotisch. Ich kann nicht, wenn ein Kind zu mir kommt und sagt, guck mal, was ich hier ein schönes Bild gemalt habe, das Enkelkind, sagen, ja, ganz schön, aber ich traure gerade über, was weiß ich, Chile oder sonst was oder so. Das geht natürlich nicht, nicht? Also das ist schon wahr. Aber wie kann ich diese Struktur vor mir rechtfertigen? Zum Beispiel ein Thema von Camus in den Gerechten, nicht? Wo er sagt, können wir denn einen Moment auch glücklich sein? Die Freundin sagt es doch, für eine Stunde können wir, dann kämpfen wir hinterher schon weiter. Aber der junge Mann sagt, nee, darf ich eigentlich auch nicht. Nachdem ich da vorher jemand umgebracht habe oder umbringen wollen, kann ich eben keine Stunde glücklich sein. Wie kann ich das? Wenn ich nicht, also in der Hoffnung über mich hinaus denke, wenn ich nicht festhalte, was eigentlich Vergebung heißt, nämlich Neuschaffung. Neuschaffung. Kainäktisis, schreibt der Paulus. Deswegen können wir nur in Grenzen vergeben einander. Wir können gut sein lassen. Aber eigentlich will der Reuende ja, dass das Herz aus Stein aus der Brust rauskommt und Herz aus Fleisch reinkommt. Wer kann mir das reinsetzen? Kein Mensch.
Aber ich habe das bei Paulus so verstanden, dass die Hoffnung auf etwas gibt, was unsere Begriffe übersteigt.
Genau so, tut es auch.
Ist es kein echtes,
so ist es, Hoffnung, genau das.
In dem Sinne.
Das will ich damit eben deutlich machen.
Ja.
Genau so.
Das ist ein Hoffen.
Sie haben völlig recht. Hoffnung ist nicht hier. Also hier zum geringsten Teil. Ich hatte ja vor einem Monat, so habe ich hier beim Diözesanrat hier in Freising, hier bei München, Diözesanrat den Vortrag zu halten über den Mehrwert der Hoffnung oder so. Und habe das sehr stark gemacht, im Rückgriff auf Karl Rahner, dass die Hoffnung sich nicht auf hier bezieht. Man kann nicht sagen, wenn man hier anständig und fromm ist, geht es einem besser als anderen Leuten. Das haben zwar die Leute im Alten Testament gedacht, aber zum Glück gibt es das Buch Hiob, das den Leidenden rechtfertigt. Denn wenn ich nach dem ersten Psalm gehe, der Gerechte, der blüht da wie ein Baum da am Wasser und alles wird ihm glücken, dann heißt das, wenn es mir nicht glückt, ich bin ein Sünder. Dann sind wir das ja obendrein. Aber ich meine, ein größerer Sünder, während denen, denen es gut geht, die können sagen, wunderbar. Das kann ja nicht sein. Deswegen bin ich so froh, dass das Buch Hiob im Alten Testament steht. Also die Hoffnung bezieht sich nicht nur auch, sondern wesentlich nicht auf das Hiesige. Jetzt haben aber, der Nietzsche hat immer tönt, Brüder, bleibt der Erde treu. Jetzt meinen auch ein Großteil der Theologen, sie müssen unbedingt immer zeigen, dass wir erstmal hier sind und der Erde treu sind und dass wir hier arbeiten und tun. Und die Kirchen bieten sich auch dauernd an damit, dass sie sagen, wir machen doch Kindergärten und wir machen doch Krankenhäuser oder so. Also deswegen sind wir doch ganz nötig. Also zu sagen, das ist überhaupt nicht die Dimension. Die eigentliche Dimension ist, dass wir über diese Todesgrenze hinaus hoffen und leben. Und dass das uns gerade dazu aufruft, hier was zu tun.
Die Hoffnung inkarniert sich doch zurück auf die Erde.
Sofort.
In konkreten Handlungen.
Ja.
Die Überschuldung der Staaten ist ein Zeichen von Hoffnungslosigkeit.
Sehe ich genauso, nicht?
Wenn sie Hoffnung hätten für die zukünftigen Generationen, würden sie nicht die ihre Kinder an solchen Bergen schulden.
Ja, sehe ich, ja, eben.
Also das ist ja nicht nur Ewigkeit, sondern das hat ja politische Dimension,
genau, ja,
wo sich das
unmittelbar zeigt, finde ich auch. Ja. Deswegen ärgert mich das so, also dass man so hört auch von Kollegen, ich denke nicht an das Leben nach dem Tod, mir geht es ums Leben vor dem Tod. Sag ich, wie können Sie denn sowas reden? Da kommt nämlich genau das raus, wie Sie sagen. Nicht? Sondern ich muss also diesen Blick darüber hinaus haben können, um damit Atemfreiheit zu kriegen für die Gestaltung hier und das Festhalten hier. Also gerade umgekehrt, es ist nicht so, dass das Diesseits verschwindet, wenn ich richtig aufs Jenseits setze, sondern nur dann wird es ernst genommen. Denn sonst geht genau mit der Konkretheit dieser Streit los, geht es jetzt um meine Zukunft oder unsere Zukunft? Und dann ist mir natürlich meine näher, so kurz wie ich noch lebe, und dann mache ich eben Schulden und dann soll die nächste Generation sehen, was sie machen mit der kaputten Erde und all dem.
Und dem Schulden. Bei der falschen Freigiebigkeit.
So ist es, genau so. Denn das ist immer gut, andere Leute opfern statt sich. Nicht? Das kann man natürlich immer gut.
Aber die Verheißung an sich ist doch ganz abgesagt, weil ich erfahre es ja hier, nicht? Wenn ich diese Verheißung in mir habe, dann erfahre ich.
Aber eben als Angeld, das ist das Wort, was Paulus verwendet. Vielleicht treffen wir uns dort. Also es ist nicht einfach bloß das Jenseits, ich kann nicht sagen nur das Jenseits und hier ist nichts. Hier ist nicht bloß Wartezimmer. Das ist völlig richtig. Und hier ist der Ort der Bewährung. Und die, so, wie Sie sagen, hier schlägt die Hoffnung darauf zurück. Hier ist es zu tun. Das ist wahr. Aber es ist nicht bloß für hier, sondern was ich hier tue, hat ja genau diese Verheißung der Endgültigkeit. Das Leben selber ist ein Versprechen. Was wir äußerlich daran merken, dass wir eben den Tod immer vergessen und auch die Lebewesen alle immer auf den nächsten Moment leben. Wir heben den Fuß und denken, wir können ihn wieder setzen und der Boden ist noch da, während das ja nicht garantiert ist, nicht? Und wir machen eine Tür auf und draußen ist auch noch Diele und nicht auf einmal ein Abgrund. Deswegen ist ja so erschreckend, wenn auf einmal sich die Erde öffnet, was ja zwischendurch passiert. Gar nichts Neues.
Das ist halt eine Wiederholbarkeit. Ich meine, wenn man jetzt so denkt, das war schon, ja. das war eigentlich schon immer so. Nach uns die Sintflut.
So ist es, also, ja.
Im Grunde genommen muss man sich doch da gar nicht verrückt machen, weil es einfach so ist.
Es ist so. So ist es. Es ist immer so und immer neu muss man dagegen steuern. Agere contra. Und da muss man gar nicht auf die anderen gucken, man selber ist ja auch immer noch derselbe. Man bemüht sich, da bemüht sich. Deswegen ist ja in den Orden, also in diesem religiösen, im Mönchtum, das Hauptproblem die sogenannte Arcadia, heißt wörtlich Sorglosigkeit. Aber gemeint ist die Resignation, dass man nichts mehr tut. Die beste Übersetzung davon ist, hat, sagt der Pater Schneider da, null Bock. Also man resigniert, man hat doch keinen Sinn. Man versucht besser zu werden, man versucht freundlicher zu werden, netter zu werden, man bleibt einfach so, wie man ist. Und deswegen ist die größte Gefahr für so unabgelenkte Leute, wie die in den Klöstern, wir lenken uns einfach ab und gehen in den nächsten Film. Ne? Also ist dann genau diese Bedrohung durch diese Arcadia, das hat man dann übersetzt mit Traurigkeit oder Herzensträgheit oder so. Wie gesagt, man kann es nicht richtig übersetzen, wörtlich heißt es Sorglosigkeit, aber nicht so wie der Hans Guck in die Luft, sondern das hat gar keinen Sinn, was zu machen. Was soll ich mich sorgen, wie man es macht, ist doch falsch, uns wird ja nicht besser, uns bleibt, wie es ist. Dagegen anzugehen, das ist genau die Forderung des Menschen. Deswegen ist ja eine der nächsten Tugenden die Tapferkeit. Und Tapferkeit hat eine aggressive Seite, die nennt man vielleicht eher Mut, aber wichtiger ist die Tapferkeit, die zweite Seite, dass man aushält und standhält, durchträgt. Geduld heißt im Griechischen Hypomone, das heißt wörtlich drunter bleiben. Also man steht unter der Last, mit dem anderen unter der Last und bleibt drunter, läuft nicht weg. Alles das eben entweder mit dem Vorzeichen Eros oder mit dem Vorzeichen Schöpfung. Also dann und dann Wohlwollen, Güte. Das ist die Alternative, die hier eigentlich drin steckt. Und dann bleibt, muss ich nicht den anderen Spruch niederwerfen, wie er hier geschrieben hat, sondern ging es wirklich um Leistungsbewusstsein, um besser dienen zu können. Ein Arzt hat sich fortzubilden, um seiner Patienten willen. Und. Und so genau, also unser Eins. Ich muss also sehen, was kommt da wieder neu raus, was liest man, was nimmt man da auf oder dazu. Man hat also zu leisten, weil man Hilfe zu leisten hat. Das ist der Punkt, der dort hingehört. Das meine ich, wäre es so ungefähr. Jetzt in dem nächsten Text da mit dem Lysis, das müssen wir beim nächsten Mal nochmal aufnehmen. Hier taucht ja jetzt das erste Mal dieser Unterschied auf zwischen Philosophien und Sophos sein. Mit der These, dass nur der philosophiert, der noch nicht weise ist. Ich will jetzt nur schon so viel sagen dazu. Das hebt ja wieder einseitig auf den Eros ab. Denn wenn ich sage, ich habe nach was zu streben, das ist auf der Seite 33. Auf der Seite 33. 33. Dieser Text da aus dem Lysistan. Da, wo er sagt, die Weisen sind keine Weisheitsfreunde mehr. Ob nun Götter oder Menschen. Und sage ich, das folgt aus dem Philein eigentlich nicht. Das folgt nur aus dem Philein, wenn ich es als Erotan lese, also vom Eros her. Da kann ich sagen, ich strebe etwas an und wenn ich es angestrebt habe, wenn ich es erreicht habe, stecke ich auf. Das gibt es natürlich, dass die Leute werben und liebevoll sind, bis sie geheiratet haben und dann sagen sie so, jetzt, was willst du jetzt, Schluss mit der Süßholzraspelei, nicht? Jetzt habe ich dich ja. Und das kann es doch nicht sein. Das kann ja auch nicht gemeint sein, aber so schildert er das hier. Nicht? Das ist, warum soll es nicht eine Freundschaft zur Weisheit geben, wenn man sie hat? Sondern nur so lange, wie man sie sucht. Warum sollen die Götter nicht philosophieren? Erlaube ich mir, den großen Platon rückzufragen. Nicht? Weil hier eben einseitig vom Eros als Hunger und Durst gedacht wird. Und das reicht bis zu Pieper. Die ganze Dynamik des Geschöpfs ist Hunger und Durst. Das würde ja heißen, im Himmel wird man Gott nicht mehr lieben. Das kann doch nicht stimmen. Nee? Also, Freundschaft, Philein, ist ja was anderes als Eran, Erstreben. Nee? Sondern das heißt gutheißen, miteinander zusammen sein wollen und all das. Wenn ich das mit hineinnehme, dann muss ich nicht so diesen scharfen Gegensatz aufbauen, den er im Folgenden tut, an dem natürlich doch was dran ist. Deswegen müssen wir das beim nächsten Mal ja auch weiter bereden. Aber ich will jetzt schon darauf hinweisen, dass hier eine ungute Zuspitzung drin liegt, die er aufbauen will, um den Menschen vor der Hybris, vor dem Hochmut zu bewahren. Wir haben gesagt, erkenne dich selbst, wisse dich sterblich, wisse dich in Grenzen, hat er recht damit, nicht? Aber ich muss nicht so scharf trennen, dass ich sage, philosophieren tut nur der, der da noch nicht weise oder gut ist. Warum soll ich nicht in Dankbarkeit weise und gut sein können, schon wenn es mir geschenkt wird? Dass dann doch nochmal ein Unterschied einzuzeichnen ist, dass wir auf Erden immer zu lernen haben, weil die Dinge so schnell wieder vergessen werden. Man hat eine Einsicht und dann ist sie wieder weg. Das steht auf dem anderen Blatt. Aber da sehen wir dann. Vielen Dank. Jetzt laufe ich ja wie immer also zu meiner S-Bahn und bis in 14 Tagen.